SWR 2 Forum.
Zwischen Fahrverbot und Raserei, wohin steuert das Auto, mit Thomas Ihm am Mikrofon? Neue Rekorde bei den Staus, Fahrverbote für Diesel, problematische Abgaswerte und hohe Benzinpreise und demnächst vielleicht ein Tempolimit bei 130. Die Freude am Fahren ist uns im Autoland Deutschland vergangen. Die Lage ist verfahren und ein Ausweg ist nicht in Sicht. Dafür gibt es viele Gründe. Vielleicht deutet sich in Fragen der Mobilität gerade eine Wende an. Jedenfalls ist es kaum vorstellbar, dass die Autos, so wie bislang, immer größer, schneller, immer schwerer und immer mehr werden. Schwer vorstellbar ist aber auch ein Ende des Autos. Fahren wollen wir schon, aber wie? Und dazu diskutieren Guido Bellberg, er ist Autoexperte und freier Journalist, er schreibt unter anderem für den Fokus und die Welt. Professor Caroline Kramer vom KIT, dem Karlsruher Institute of Technology, und Professor Stefan Reindl, Leiter des Instituts für Automobilwirtschaft in Geislingen. Hier werden die Automacher für morgen ausgebildet. Herr Reindl, Sie kommen gerade von einer Veranstaltung in Stuttgart, in der die besten Autos des Jahres prämiert wurden. Best Cars, eine Veranstaltung der Zeitschrift Automotor und Sport. War da auch ein Auto dabei, mit dem man in die Zukunft fahren kann?
Ja, sicherlich waren ein oder zwei Autos dabei, die schon neue Antriebe hatten.
Doch so viele?
Ja, die auch von der Konnektivität her schon recht weit ausgebaut sind.
Also die können mit dem Internet kommunizieren?
Die können mit dem Internet kommunizieren, die können aber auch untereinander Mensch-Maschine-Kommunikation und so weiter und so fort. Allerdings, die meisten Autos sind eher konventionell.
Also second best cars.
Kann man so nicht sagen, generell zumindest.
Ja. Herr Bellberg, wenn man Ingenieuren, Designern oder Managern aus der Autobranche zuhört, wenn man die Kataloge der Autohersteller liest und auch die Artikel von Autojournalisten, dann fällt immer wieder der Begriff Emotion. Jetzt kochen die Emotionen hoch, aber nicht in Richtung Freude am Fahren, sondern eher in Richtung Ärger, Stress und Frust. Hat das Auto als Glücksbringer ausgedient?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube eher nicht. Ich beschäftige mich ja ziemlich intensiv damit und je länger ich die Artikel von anderen lese, je länger ich mir Diskussionen anhöre, desto eher komme ich eigentlich dahinter und sage, wir führen hier, wo man das modische Wort Filterblase, wir führen hier eine Diskussion eigentlich urbaner Eliten. Das heißt, wir haben, wenn man wie ich lange in Berlin gearbeitet hat, haben wir die Leute, die wohnen im Prenzlauer Berg in ihrer Vierzimmer-Altbauwohnung, haben ein 2000-Euro-Fahrrad an der Wand und haben alle ein Auto, fahren aber mit der U-Bahn. Und diese Lebenswirklichkeit ist nicht vergleichbar mit jemandem, der auf dem Land wohnt, mit jemandem, der pendeln muss, mit jungen Leuten, die nicht viel Geld haben. Also wir bilden eigentlich, glaube ich, in der Diskussion nicht die Bevölkerung ab, wie sie ist. Das ist eine Filterblase und das ist auch die Schuld von uns Journalisten, ganz klar.
Da können wir später noch drauf zurückkommen. Frau Kramer, Sie sind Geografin. Im weitesten Sinne kümmern Sie sich um Raum und Zeit und um die Menschen, die sich in diesen Räumen aufhalten. Am Anfang mal ganz einfach gefragt. Noch ist das Auto der Champion, wenn es darum geht, von A nach B zu kommen. Aber wird es auch dabei bleiben?
Ich denke nicht, dass es dabei bleibt. Und ich schließe mich meinem Vorredner unbedingt an, dass diese Diskussion auf sehr verschiedenen regionalen Ebenen eigentlich laufen muss. Und wir müssen daran denken, dass wir sehr unterschiedliche Räume haben, in denen Menschen leben. Ich glaube, dass in den ländlichen Regionen das Auto noch sehr lange Bestand haben wird, vielleicht in anderer Form. Aber wir können tatsächlich beobachten in den Städten, dass auch immer mehr Menschen, und vor allem junge Menschen, freiwillig auf das Auto verzichten. Sie wissen gar nicht, wo sie es abstellen sollen. Sie haben oft keinen Führerschein. Junge Menschen machen nicht mehr automatisch mit 17,5 den Führerschein, um mit 18 endlich automobil zu sein, sondern sie leben ja in Städten, in denen die U-Bahn alle 3 Minuten kommt. Ich brauche nicht mal einen Fahrplan. Und dann reden wir über eine ganz andere Situation. Macht übrigens den Automobilherstellern große Sorgen, dass es junge Menschen gibt, die nicht als allererstes ein Auto wollen, sondern vielleicht andere Statussymbole wie ein neues Handy. Also insofern tut sich da einiges. Ich denke aber, dass wir sehr differenziert über die Regionen sprechen müssen, wenn wir über die Zukunft der Mobilität sprechen.
Die Zukunft der Mobilität, was ist denn das?
Die ist wahrscheinlich multimodal, wie es so schön heißt. Wir haben ja auch noch andere Verkehrsmittel, auch wenn dieses Gespräch jetzt überschrieben ist mit dem Auto. Wir haben ja de facto das Zu-Fuß-Gehen, das Fahrradfahren. Wir haben mittlerweile E-Bikes, für die extra Schnellstraßen im Prinzip gebaut werden ein Stück weit. Wir haben also den öffentlichen Nahverkehr, den öffentlichen Fernverkehr. Und ich denke, die Zukunft heißt, diese Schnittstellen angemessen zu bedienen, um eine nahtlose Mobilität zu gewährleisten. Und ich glaube, das soll es sein, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir mit dem autonomen Fahren einfach die Autos alle ersetzen und die gleichermaßen wie jetzt hier die Straßen verstopfen, sondern wahrscheinlich wird das autonome Fahren vielleicht über diese letzte Meile entscheiden, die wir dann, wenn wir aus einem anderen Verkehrsmittel steigen, benötigen.
Das klingt jetzt sehr der Zukunft zugewandt, aber wir reden ja im Augenblick seit Wochen über Dieselfahrverbote, Grenzwerte, über Staus, nicht zuletzt die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen. Frau Kramer, Herr Reindl, Herr Bellberg, haben Sie den Eindruck, dass diese Debatten hilfreich sind, um Lösungen für den Verkehr der Zukunft zu schaffen? Vielleicht Herr Reindl zuerst?
Ja, ich möchte dieses Fahrverbot genauso wie das Tempolimit einfach mal so unter punktuellen Ansatz abbuchen oder abhaken. Ich denke, wir handeln zu wenig systemisch. Also was wird eben schrittweise passieren? Wir können den Menschen heute nicht sagen, also wir werden den öffentlichen Verkehr vernetzen mit dem Individualverkehr meinetwegen. Also wir machen irgendwie punktuell etwas und dann gibt es einen Aufreger und dann wird irgendetwas gemacht oder auch nicht gemacht. Und keiner weiß eigentlich, und am wenigsten diejenigen, die eben die Verkehrsmittel nutzen, was wird denn passieren, wenn das eine eintritt und das andere nicht? Also mir fehlt das Gesamtkonzept und das betrifft im Prinzip vor allem die Politik, die eben den Rahmen geben muss, wie wir uns im Hinblick auf die Mobilität, was die Frau Kollegin soeben gesagt hat, also multimodal fortbewegen. Und ich kann vielleicht auch, um nochmal den Rückgriff zu wagen, ja, wir denken heute wesentlich rationaler über das Automobil als in der Vergangenheit, also weniger emotional. Und die jungen Menschen verhalten sich multioptional. Das heißt, die suchen sich für den entsprechenden Weg das beste Fahrzeug oder die beste Fortkommensweise. Und das sehe ich mittlerweile gerade bei unseren Studierenden. Also das Verhalten ist richtig, aber das Angebot und die Rahmenbedingungen sind meines Erachtens noch die verkehrten.
Jetzt ist das Stichwort multimodal schon zweimal gefallen. Was genau bedeutet das?
Multimodal, dass ich eben Verkehrsträger und die entsprechenden Verkehrsmittel, also Auto, Bus, Bahn, einfach miteinander verknüpfe und eben den Wechsel ermögliche mit möglichst wenigen Barrieren.
Herr Bellberg, ich habe eben das Stichwort Emotionen gebracht. Das Tempolimit wird gerade sehr, sehr emotional diskutiert. Also wieso ist dieses Tempolimit für uns so entscheidend? Die einen sagen, es ist unvernünftig, die anderen sagen, es ist vernünftig. Und wenn sich zwei nicht darauf einigen können, was Vernunft ist, was ist denn die Chance hier? Wo ist denn hier die Möglichkeit, eine vernünftige Diskussion zu führen?
Ich glaube, es gibt nicht die Möglichkeit, eine vernünftige Diskussion zu führen. Dieses Thema ist so durchpolitisiert und so auch emotionalisiert auch. Und wir Menschen sind ja, das ist ja meine zentrale These, sind ja feuchte Roboter am Ende des Tages. Also wir treffen Entscheidungen nicht aufgrund von Fakten, sondern aufgrund von Emotionen. Und das Problem ist, ich habe mir gestern Abend dann nochmal ein paar Zahlen angeguckt. Das Auto ist für viele Menschen normal, für viele ist es erstrebenswert, für viele ist es auch positiv emotional besetzt, für viele ist es aber auch so ein bisschen die Inkarnation des Bösen. Das hängt sicherlich damit zusammen, gerade, sagen wir mal, politisch eher linke Menschen, die vielleicht einen Religionsverlust haben und jetzt quasi, es gibt ja das schöne Wort vom Ökologismus und so, das ist ein gemeines Wort, aber ein bisschen was ist da dran. Das Auto ist für viele wirklich Symbol des Bösen sozusagen. Und das wird auch genauso bekämpft, mit einem religiösen Eifer, dass dieses Tempolimit, also es hat faktisch Auswirkungen auf uns, sagen wir mal so. Das Made in Germany verkauft sich immer noch am besten, zum Beispiel in Amerika und im Ausland, mit dem Wissen, aha, die Deutschen bauen Autos, die funktionieren halt auch bei 240 noch. Da fühle ich mich sicher, da steige ich ein. Auf der anderen Seite ist es ein Symbol von Freiheit. Also auch genau das, was viele, die, sagen wir mal, eher, naja, ein bisschen Hang zum Sozialismus haben, nicht so richtig toll finden. Ob es die Freiheit wirklich ist, spielt wiederum keine Rolle. Es geht nur um die Emotion. Und wenn man sich anguckt, die Unfallzahlen, ich zitiere jetzt mal aus dem Kopf, aber ich glaube, seit 1972 auf Autobahnen, das ist ja das Hassobjekt Nummer eins, ist ja die Autobahn. Wir reden ja nicht von der Stadt, wir reden nicht von der Landstraße, sondern wir reden von dem Individuum, was ein Auto besitzt und so schnell fahren darf, wie es möchte in Deutschland. Auf dieser ach so gefährlichen Autobahn haben wir eine Reduktion um 94% seit 1972. Vorher hatten wir um die 28 Tote auf 1 Milliarde gefahrene Kilometer. Jetzt haben wir 1,7, glaube ich. Das ist eine Wahnsinnsreduktion. Also in Wahrheit kann es nicht um das Thema Sicherheit gehen. Diese Autobahn, von der ja ein Drittel ungefähr sowieso reglementiert ist, das müsste man rausrechnen, ist ja mit Abstand der sicherste Ort zum Fahren. Aber das sind die Fakten. Die Emotion sagt aber was anderes. Für viele Leute ist Geschwindigkeit was Negatives. Sie haben Angst davor. Und nichts symbolisiert ja, sagen wir mal, für ja ökologisch angehauchte Menschen, ist der Mann im 7er BMW, der 240 fährt. Das ist ein besseres Feindbild, kriegen Sie ja heute kaum noch. Stimmt. Das ist der Grund, warum die Diskussion so geführt wird, wie sie geführt wird. Und ich glaube nicht, dass wir jemals da zum vernünftigen Ende kommen. Ich glaube auch nicht, dass man es emotionsfrei diskutieren kann überhaupt in Deutschland.
Also wenn Sie den Verlust von Religion beklagen, dann ist jetzt sozusagen der Leiter des Instituts für Automobilwirtschaft wahrscheinlich ein hoher Priester. Herr Reindl, woher kommt das Glaubwürdigkeitsproblem?
Nein, ich bin sicherlich nicht der hohe Priester und ich bin auch nicht auf Gedeih und Verderb davon überzeugt, dass jeder ein Auto haben muss und jeden Tag fahren muss. Und jetzt bin ich wieder bei dem Thema, was ich schon eingangs angesprochen habe. Ja, das ist alles punktuell und da werden Statistiken herangezogen und bemüht und gedehnt. Mir fehlt jeweils immer die Referenz. Das fängt beim CO2 an. Ja, wie hoch ist denn der Anteil des CO2-Ausstoßes in Deutschland? Das ist immer irgendwie zwischen 20% und 25%, je nachdem, welche Statistik ich bemühe. Also das allein aus dem Straßenverkehr kommt. Also gibt es irgendwie zwischen 75% und 80% andere Optionen, um eben den CO2-Ausstoß zu mindern. Und das Gleiche gilt eben für das Tempolimit. Da wird alles herbeigezogen, um eben genau dieses eine Thema zu pushen. Und das ist etwas, was ich ärgerlich finde. Wir führen derzeit einen wenig Feldzug gegen das Automobil, jetzt unabhängig noch vom Diesel. Und ich glaube, dass das falsch ist. Und da bin ich eben wieder dabei, wir brauchen einfach den Weg. Wir müssen einen Weg beschreiben, die Politik muss den beschreiben, vielleicht auch die Medien müssen den beschreiben. Und dann kann man eben einordnen, was bringt das eine, wenn ich eben diese eine Stellschraube drehe, also meinetwegen ein Fahrverbot, wobei ich natürlich dagegen bin. Und dann kann man eben auch noch sich angucken, was bringt das umwelttechnisch und verkehrstechnisch im Hinblick auf ein Tempolimit. Und dann wird man möglicherweise zu dem Schluss kommen, dass es möglicherweise überhaupt nichts bringt oder einen ganz kleinen Beitrag nur leistet. Also das finde ich eben das Ärgerliche. Da wird jeden Tag oder jede Woche irgendein anderes Thema aufgemacht und mir fehlt einfach immer die Einordnung. Und insofern nochmal, wir müssen da echt im System denken, wie werden wir künftig vorankommen, wie werden wir Mobilität beschreiben. Und dann kann ich eben verschiedene Maßnahmen einleiten, die einen positiven Beitrag dazu leisten, dorthin zu kommen.
Da können wir den Ball ja gleich weiterspielen zu Frau Kramer. Sie ist die Expertin für Wege, sie ist Geografin. Und Sie, Frau Kramer, haben eine Studie gemacht, wie viel Zeit man eigentlich beim Verkehr verbrennt. Sie haben also nicht die Distanzen gemessen, sondern einfach nur den Zeitverlust, wenn man von A nach B kommen will. Was haben denn diese Studien ergeben? Was ist denn sinnvoll im Sinne eines Systems?
Also im Sinne eines Systems kann ich jetzt nicht die richtige Antwort geben. Ich kann zum einen antworten auf diese Studie. Und diese Studie sagt, wie viel Zeit verbringen wir? Und ich würde schon diesen Bindestrich Zeitverlust nicht nennen, weil es nicht wenige gibt, die diese Zeit für Mobilität durchaus als etwas Positives wahrnehmen. Also ich rede jetzt nicht nur über die aus Jux und Tollerei fahren, ob Auto, Motorrad, was auch immer, sondern ich rede auch über die pendeln. Also nicht alle bewerten es nur als belastend, sondern für manche, in unseren Studien war das so, für manche ist diese Zeit eine freie Zeit, eine Zeit, in der ich tun und lassen kann, was ich will, in der ich im Auto sitze, Musik höre, Hörbücher höre, vernünftige Sendungen höre, in der ich rauchen kann, in der ich tun kann, was ich mag und in der vielleicht jemand mal gerade was nicht von mir will. Also wir haben Interviews mit zum Beispiel einer teilzeiterwerbstätigen Mutter, die sagt, zwischen Arbeitsplatz und Kindergarten, wenn ich das Kind abhole, diese 12 Minuten am Tag sind die einzigen hin und zurück, in denen keiner von mir was möchte. Also es ist Zeitverwendung für Mobilität nicht immer nur eine Last. Für viele ist es das sicher, aber für viele auch nicht. Also insofern würde ich diese Qualität von Zeit im Verkehrsmittel, die würde ich schon nochmal genauer anschauen. Die werden wir auch genauer anschauen, wissenschaftlich demnächst. Was ich auch noch zu diesem systemischen Gedanken sagen wollte, also das Gesamtkonzept als Ganzes, da bin ich ganz auf der Seite meiner Vorredner. Ich denke, die Politik ist gefragt und ich würde die Politik bitten, sich dann auch Rat der Wissenschaft zu holen. Also nicht nur bei mir, sondern vielleicht bei meinen Kollegen aus den Verkehrswissenschaften. Wir hatten am Montagmorgen einen jungen Mann, der promoviert wurde mit einem Thema, als es darum ging, wie stark sind denn die Verkehrsgewohnheiten ein Treiber? Also wer hat denn in seinen täglichen Sequenzen, wenn man mal einen Längsschnitt betrachtet, die wenigste Varianz und wen könnte man dann tatsächlich dort ansprechen für eine Veränderung? Also da gibt es tatsächlich Modellierungen, da gibt es Studien, die sagen, diesen oder jenen, den kriegen wir auf die öffentlichen Verkehrsmittel, wenn wir die Verkehrsmittel umsonst anbieten oder ähnliches. Also da gibt es eine ganze Menge Wissen, die man, denke ich, in der Politik auch nutzen könnte, um zu einem systemischen Konzept zu kommen. Weil ich glaube tatsächlich, dass der Haupthaken daran liegt, dass es eben immer Lobbyisten für diese oder das eine oder das andere Verkehrsmittel gibt und dass dieses wirkliche Zusammenarbeiten und Zusammendenken für eine sinnvolle und nachhaltige Mobilität, dass wir da noch einiges an Handlungsbedarf haben. Und die andere Seite ist die ich speziell auch in meinen Studien untersucht habe. Wie entscheidet denn jeder Einzelne für seine Mobilität? Also das ist wieder eine andere Fragestellung, die darauf zielt, wie funktionieren diese alltäglichen Entscheidungen? Und es sind oft keine Entscheidungen, es sind oft schlichtweg Gewohnheiten. Es gibt aber auch Einzelne, die tatsächlich jonglieren mit all den Möglichkeiten. Die sagen, heute soll das Wetter schlecht werden, nehme ich den Zug. Morgen ist es besser, fahre ich mit dem Fahrrad. Und übermorgen möchte ich abends zum Tennis, nehme ich das Auto. Also es gibt diese Abwägenden und diese Prozesse, wie Menschen entscheiden. Und sie entscheiden, und da bin ich jetzt auch ganz bei den Kollegen, in hohem Maße nicht rational. Also es gibt welche, die rational entscheiden, aber Verkehrsmittelwahl ist von einer hohen Emotionalität geprägt. Und da sind wir halt dann wieder bei diesem Lieblingskind der Deutschen, das halt doch das Auto darzustellen scheint und mit dem ganz viel Freiheit verbunden ist. Wobei die Freiheit, wenn ich dann morgen auf der A5 im Stau stehe, sich ja auch in Grenzen hält, ne?
Ja, darf ich dazu was sagen? Ich möchte mich da so ein bisschen abgrenzen. Und wir haben jetzt beide so ein bisschen nach dem Staat geschrien. Und je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr würde ich mir ein weniger vom Staat wünschen, nicht ein mehr. Ich glaube, die Menschen haben ein Recht, sich frei zu entscheiden. Und ich glaube auch nicht, dass wir so viele Probleme haben im Verkehr, wie es immer dargestellt wird. Ich habe natürlich lange in Köln gewohnt, da haben sie tatsächlich ein Problem mit Berufsverkehr und so weiter und so fort. Ich bin auch lange mit dem Zug von Berlin in den Norden gependelt, dann mit dem Auto in den Norden gependelt und hin und her. Und ich habe mich am Ende dann doch wieder fürs Auto entschieden, weil ich dann mein Leben einfach anders plane. Also ich weiß einfach, wenn ich in Berlin um 15 Uhr aus dem Büro gehe, stehe ich eine Stunde im Stau, also fahre ich um 14 Uhr und erledige in dieser Zeit quasi im Auto meine Anrufe. Also man kann das ja ganz clever machen. Der Punkt ist der, die Bundesregierung versucht ja schon länger Rahmenbedingungen zu schaffen und es scheitert ja schon bei den banalsten Dingen. Also wenn wir dieser Heilsbringer autonomes Fahren, der im Raum steht, da brauchen wir ja dringend ethische Vorgaben. Wir müssen doch entscheiden, wie gehen wir damit um, dass ein Roboter, ein fahrender Roboter potenziell in der Lage versetzt wird, einen Menschen zu töten. Wird nicht groß diskutiert. Die Bundesregierung hat eine ethische Kommission eingerichtet. Ich habe diese Ergebnisse, muss ich zugeben, nur überflogen, weil mir völlig klar war, das ist es nicht. Am Ende heißt es ja, der Fahrer muss immer noch eingreifen können. Das ist ja auch natürlich ein Riesenthema. Wir haben ethische Probleme, wir haben versicherungsrechtliche Probleme, wir haben Haftungsprobleme. Das ist sicherlich was, wo die Politik gefragt ist. In allen anderen Dingen möchte ich eigentlich weniger Staat. Ich möchte nicht von Politikern gesagt bekommen, wann ich mein Fahrrad zu benutzen habe und wann ich zu Fuß gehen soll, wann ich meinen Oldtimer nehme und vielleicht meinen Neuwagen und vielleicht mit dem ICE fahre. Das muss meine persönliche Entscheidung bleiben. Und ich glaube, die Politik hängt sowieso immer hinterher. Wenn wir jetzt, nehmen wir an, wir hätten jetzt den Durchbruch in der Brennstoffzelle, würden mit Sicherheit Millionen Leute aufs Elektroauto umschwenken. Der Punkt ist einfach der, die Erfahrung, die wir haben mit politischen Entscheidungen in diesem Raum, sind ja nicht immer die besten. Und wir haben genug Bevormundung. Wir haben, wenn wir überlegen, was wir in letzter Zeit hatten, wir haben das Rauchverbot zum Beispiel. Ich brauche nicht, aber ich bin ein liberaler Mensch. Von mir aus können die Leute rauchen. Und wenn in der Kneipe geraucht wird, gehe ich da vielleicht nicht mehr hin oder im Restaurant. Aber ich sehe keinen Sinn, das zu verbieten. Und jetzt sehen wir das mit den Fahrverboten. Wir haben willkürlich festgelegte Grenzwerte von 40 Mikrogramm. Gestern habe ich gelesen, die WHO, die ja auch unter massiver Kritik steht, redet jetzt schon von 20 Mikrogramm. Das heißt, wir hätten dann nicht mehr Hamburg und Berlin und Köln, wir hätten dann ungefähr, sagen wir mal, 350 Städte in Deutschland, also so ungefähr jede Stadt, die von Fahrverboten betroffen wäre, die auf völlig willkürlichen Grenzwerten basieren. Also ich sehe nicht, dass die Politik handlungsfähig da ist und ich würde mir nicht wünschen, dass wir jetzt noch mehr Politik ins Boot holen.
Doch, ich würde mir mehr Politik wünschen. Ja, ich muss Ihnen an der Stelle widersprechen, weil die Politik hat weder vor, uns zu sagen, wann wir Fahrrad fahren, noch wann wir zu Fuß gehen. Ich erwarte von der Politik, dass sie nicht einseitig ein Verkehrsmittel stark fördert und auch das autonome Fahren ist nicht Aufgabe der Politik, sowas zu regeln. Ich denke, die Politik ist da auch getrieben von anderen Akteuren. Ich sehe die Politik in Zugzwang, sich um ein vernünftiges Bahnnetz zu kümmern. Also ich sehe die Politik jetzt massiv in Zugzwang, nicht ständig irgendwelche Frühstückstermine mit dem Bahnchef zu machen, sondern tatsächlich auch zu investieren in eine Infrastruktur, die für alle wichtig ist. Ich sehe die Politik als jemanden, die für Angebote sorgen muss und zwar auch für sozial gerechte Angebote. Wir geben jetzt gerade ein Buch heraus, das heißt Die zeitgerechte Stadt. Da geht es ganz viel um Erreichbarkeit und zwar für Erreichbarkeit von Gelegenheiten, von Infrastruktur für Menschen, die sich eben nicht vielleicht kein Auto leisten können und nicht das Wohngebiet leisten können, das gut angebunden ist. Und es geht um das Verfügbarmachen von Infrastruktur für Menschen. Das sehe ich als eine zentrale Aufgabe der Politik. Und da sehe ich sie in Zugzwang, um den öffentlichen Nahverkehr zu fördern, um den Ausbau der Bahn zu fördern auf der Strecke, nicht den Rückzug der Bahn aus der Fläche, nicht aus der Bahn ein Börsenunternehmen zu machen. Das halte ich für eine unkluge Entscheidung nach wie vor. Mhm. Und da sehe ich die Politik. Ich sehe die Politik nicht als jemand, der mir was verbietet. Ich sehe sie als jemanden, der für Infrastruktur und für sozialgerechte Angebote zu sorgen hat. Da sehe ich die Politik. Verboten wird uns zu viel. Also ich bin auch gegen Verbote. Ich bin auch grundsätzlich gegen ein Tempolimit. Ich glaube, dass es sowieso nichts bringt. Ja. Ich lasse mir selber auch sehr ungern was verbieten. Von jedem, von meinem Arbeitgeber, von wem auch immer. Da sind wir alle d'accord. Was ich von der Politik erwarte, sind Angebote und keine Verbote.
Ja, aber Sie haben was Interessantes gesagt. Sie haben eben gesagt, das autonome Fahren. Sie vertrauen da auf den Markt, ich übrigens auch. Aber wir haben natürlich einfach, wir haben Probleme. Wir haben Haftungsfragen, wir haben ethische Fragen. Sie kennen vielleicht alle das sogenannte Trolley-Problem aus dem Englischen. Das ist ja schon ein altes Gedankenexperiment. Wenn das autonome Fahren, nehmen wir an, ein autonomes Auto fährt da lang, hat ein Bremsversagen und hat jetzt die Wahl, töte ich die Frau, die gerade über den Fußgängerweg geht, oder töte ich die Oma, die älter ist, auf dem Bürgersteig, oder fahre ich mit dem Auto vor die Wand und töte vielleicht den Fahrer in dem Auto. Das sind Fragen, die muss die Politik regeln. Das kann doch nicht sein, dass wir solche wichtigen Fragen Ingenieuren überlassen oder Betriebswirten. Also das ist ein Bereich, wo ich sage, okay, da brauchen wir wirklich die Politik.
Also es ist, glaube ich, klar, dass wir eine Regulation brauchen, eine Regulierung, einen Handlungsrahmen. Ich glaube, Sie liegen auch beide gar nicht so weit auseinander. Sie wollen eigentlich keine Verbote und wollen eher Angebote. Aber die müssten doch nach unserem Gesellschaftsmodell vom Markt kommen. Also die Autobauer müssten jetzt innovativ werden. Und das heißt nicht nur neue Ingenieurserfindungen, sondern auch neue Konzepte. Vielleicht auch ein neues Management mit ganz neuen Ansätzen, Herr Reindl.
Ja, ich möchte kurz nochmal den Finger in die Wunde legen. Ja, also das ist genau der Punkt mit diesen Verboten. Wir verbieten etwas, wir schlagen aber nichts vor, um eben weiterzukommen mit diesem Thema. Wir verbieten etwas, ohne wirklich einen Weg wieder zu beschreiben. Jetzt bin ich wieder, was ich gerade schon gesagt habe. Und die Menschen sind schlauer, als wir uns das, als sich die Politiker das möglicherweise vorstellen. Ja, die wollen ja vielleicht sogar, und ich weiß das aus Erfahrung gerade auch von den Studierenden, die würden gerne andere Verkehrsmittel nutzen. Da brauche ich eben das Angebot und da bin ich wieder bei Frau Kramer. Also wir brauchen Politik, richtige Politik, die nicht nur Verbote ausspricht. Wir brauchen ganz einfach, wir brauchen den Rahmen, wir brauchen Angebote, das, was gerade schon erschienen ist. Und wir brauchen natürlich auch die Automobilindustrie oder die Anbieter, die eben diese Infrastruktur auch zur Verfügung stellen. Ja, ich kann jetzt sagen, ich verbiete etwas und ich will eine Verlagerung auf den öffentlichen Verkehr, aber wir haben den öffentlichen Verkehr gar nicht. Wir haben gar nicht die Infrastruktur. Ich habe meine Vorlesungsunterlagen aus den 90er Jahren rausgesucht, extra wegen der Sendung. Und da habe ich eine Strategie der Verkehrsvermeidung, der Verkehrsverlagerung und der Verkehrsoptimierung. Und mit diesen drei Bällen muss ich ganz einfach spielen und muss sagen, was ist für Deutschland der beste Weg, um eben ein multimodales System zu schaffen, in dem eben genauso der Autobaustein seinen Platz hat, wie der öffentliche Verkehr mit den verschiedenen Modi, die eben angeboten werden. Aber das muss ineinander greifen. Also mit Verboten schaffen wir gar nichts, da schaffen wir nur Verdruss, unnötige Diskussionen, ja. Und das ist eben der Punkt. Und die Automobilindustrie, ja, die wird eine Nachfrage haben. Jetzt wird immer über autonomes Fahren. Ich glaube, das werden wir in den nächsten 10 Jahren oder 15 Jahren so schnell nicht erleben, dass eben wirklich ein serienreifes Auto voll autonom durch die Gegend fährt. Jetzt nehmen wir doch den Stand heute und beschreiben mal die nächsten 5 bis 10 Jahre. Wir brauchen jetzt Lösungen, wo wir die Menschen bedienen können und nicht für Verdruss sorgen. Das ist mein Problem.
Herr Reindl, Sie sprachen gerade Ihre Studenten an. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Warum studiert heute ein junger Mensch Automobilwirtschaft?
Das liegt einerseits daran, dass die Automobilindustrie oder die Automobilwirtschaft insgesamt mit den verschiedenen Akteuren nach wie vor ein attraktiver Industriezweig ist. Es ist einfach auch von den Innovationen, all das, was uns beschäftigt. Ich glaube, dass es nicht mehr so emotional ist wie in der Vergangenheit. Also es sind sehr wenige Automotor- und Sportleser, glaube ich, unter unseren Studierenden. Aber die interessiert eben dieses Produkt, ja, diese Innovationen, die dahinter stecken, und es gibt uns ja Mobilität, ja, und das ist auch von der Wirtschaftskraft nicht zu unterschätzen. Also insofern denken viele schon sehr mehr rational als emotional, was immer hinter unserem Studiengang auch vermutet wird. Und es wird interessant, was eben auf uns zukommt. Ja. Und da zählt dann tatsächlich wieder das autonome Fahren dazu. Da zählen eben auch die neuen Antriebe. Aber mehr und mehr auch die Dienstleistungen, die Mobilitätsdienstleistungen. Also wir haben sehr viele Inhalte umgestaltet im Hinblick auf Mobility as a Service. Ja. Also all das, das betrachten wir mittlerweile schon. Also wir sind und auch die Menschen insgesamt sind da wesentlich aufgeschlossener, als wir uns das vorstellen.
Das SWR2-Forum zum Thema zwischen Fahrverbot und Raserei. Wohin steuert das Auto? Mit den Professoren Stefan Reindl und Caroline Kramer und dem Journalisten Guido Bellberg. Wir haben schon angedeutet, die Verkehrswende, sie wird irgendwie kommen mit möglicherweise einem Mix aus unterschiedlichen Verkehrsträgern. Es deutet sich aber auch eine zweite große Wende an. Und zwar weg vom eigenen Auto hin zur Mobilität. Und hier heißt es, dass das zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe sind, auch wenn man immer noch ein Auto dazu ab und zu gebrauchen soll. Was bedeutet denn Mobilität, Frau Kramer? Was bedeutet sie in diesem Konzept als Service und als Verzicht auf das eigene Auto?
Also Mobilität als Ganzes bedeutet die Möglichkeit, die Gelegenheiten, die Orte, die Personen zu erreichen, zu denen ich kommen möchte. Und die, das mal ganz allgemein. Also man kann auch noch von sozialer Mobilität sprechen. Das heißt, man wechselt von aus der Arbeiterschicht in die Angestelltenschicht, was auch immer. Aber Mobilität als in unserem Verständnis heißt, die Orte zu erreichen, zu denen ich möchte. Und Mobilität, finde ich, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil von sozialer Gerechtigkeit. Weil wenn ich diese Orte nicht erlangen kann oder nur mit unbotmäßigem Aufwand oder großen Kosten, dann bin ich ausgeschlossen von Teilhabe am öffentlichen Leben, von Zugang zu Bildungseinrichtungen, was auch immer. Also wir reden jetzt sehr oft über Städte und in Städten, glaube ich, wird sich sehr viel in Zukunft an veränderter Mobilität ergeben. Also wer hätte vor 10 Jahren noch gedacht, dass das E-Bike ein zukünftiges Verkehrsmittel zum Arbeitsplatz werden kann, wenn ich nicht mehr verschwitzt ankomme, sondern gemütlich dahin radel? Das sind alles Dinge, die sich rapide ändern. Und ich denke, in dieser Vielfalt muss Zukunft gedacht werden und Zukunft der Mobilität. Und mir ist schon auch ein Anliegen, dass es eben darum geht, dass jeder diese Orte erreichen kann, zu denen er gehen möchte. Und diese Form von Ausschluss, den wir ja mittlerweile in ländlichen Regionen haben, an die müssen wir ja auch denken, wo es Menschen gibt, die tatsächlich nicht mehr diese Orte erreichen können. Da denke ich, könnte auch wirklich eine Zukunft fürs autonome Fahren sein, wenn es darum geht, eben diesen letzten Weg, den ich nicht mehr selbst mit dem Auto fahren kann, weil ich vielleicht nicht mehr gut sehe, weil ich nicht mehr gut laufen kann.
Dann also kommen diese Robotaxis, heißen die, glaube ich.
Ja, und ich denke, da ist wirklich Potenzial. Aber ich möchte nicht diese Vision des autonomen Fahrens, dass all diese Autos bei uns in den Städten aufschlagen. Und ich denke, das wird auch nicht die Zukunft sein. Was es jetzt tatsächlich gibt, ist, wie Mark Twain sagt, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Hätten viele nie sich ausmalen können, welche Bedeutung das Handy zum Beispiel für die alltägliche Mobilität haben wird. Also heute buche ich mein Bahnticket. Ich buche übrigens auch mein Baden-Württemberg-Ticket, was sowohl die Deutsche Bahn als auch den KVV verbindet seit 3 Monaten.
Den Karlsruher Verkehrsverbund.
Danke. Oder den Rhein-Neckar-Verbund, wen auch immer. Kann ich miteinander kombinieren, ohne dass ich überhaupt sehe, dass es dort Verbünde gibt. Also es tut sich ja ganz viel auf diesem Weg zur nahtlosen Mobilität. Und das, glaube ich, ist die Mobilität der Zukunft. Und da hat das Auto sicher auch noch seinen Platz, aber es hat ihn nicht mehr in der Form, wie derzeit bei uns, ich will gar nicht hochrechnen, wie viel Fläche in Städten für den ruhenden Verkehr reserviert wird. Was ist das für eine unnütze Fläche? Also ja, ich denke, da muss sich einfach ganz viel bewegen. So können unsere Städte sich nicht weiterentwickeln.
Wissen Sie, was mir fehlt, in der ganzen Diskussion immer fehlt? Ich möchte mal zurückkommen aufs Thema Emotionen. Was wir planen im luftleeren Raum, wir planen in unserem Elfenbeinturm der Chefredaktion und der Universitäten, planen wir eine Mobilität. Wir gucken aber eigentlich nicht, was wollen eigentlich die Leute, sondern wir gucken immer, wie laufen Prozesse optimal und wie sitzen sie wenig im Stau, wie können wir Parkplätze reduzieren, bla bla bla. Wir fragen aber gar nicht, was wollen die Leute? Und ich gebe der Frau Kramer völlig recht, die Leute wollen mobil sein. Und das sollte für jeden auch bezahlbar sein. Wobei auch da musste ich eben lachen. Sie haben gesagt, kostenloser Nahverkehr, das gibt's natürlich nicht. Ne? Es gibt ja nur eine Umschichtung von Vermögen sozusagen. Es gibt keinen kostenlosen Nahverkehr, der ist steuerfinanziert.
Ja.
Was wir vergessen ist, dieser Wunsch, ein Auto zu besitzen. Und ich rede ja viel mit jüngeren Leuten. habe ja selber auch Nachwuchs. Es ist vollkommen richtig, ich habe zum Beispiel meinen ehemaligen Redaktionspraktikanten, der jetzt fertig ist, der hat mich zum Carsharing gebracht in Hamburg und Berlin. Er hat mir gesagt, Mensch Guido, das ist so einfach, guck mal hier. Und dann habe ich mich da auch registriert, war dann doch nicht so einfach, macht aber nichts. Das ändert aber nichts daran, dass der Junge noch jetzt gerade auf einen Oldtimer spart. Der Punkt ist der, Autos sind hoch emotional und Autos sind ein Stück Lebensraum. Und ich glaube, dass viel weniger Menschen, also wenn sie bezahlbar sind vor allen Dingen, und mir ist es völlig egal, ob die Autos jetzt mit Elektroantrieb fahren oder mit Benzin oder Diesel oder mit Liebe und Luft, das wäre mir völlig egal. Die Leute haben ihre Sporttasche im Auto, sie haben ihren Kindersitz fest installiert im Auto, sie haben die Schwimmsachen vom Nachwuchs vielleicht noch drin, sie haben die Mutter hat vielleicht noch die Tasche vom Yogakurs drin und noch morgens das, was sie zur Arbeit braucht und so weiter. Autos sind Wohnzimmer auch ein Stück weit. Und das fände ich schade, wenn wir den Leuten das nehmen wollen. Wenn wir das irgendwie umweltfreundlicher gestalten können, was immer das heißt, bin ich ja sofort dafür. Aber wir müssen auch mal anerkennen, es gibt Menschen, besonders liberale und konservative Menschen, da gibt es ja eine schöne Studie dazu, ne, dass Konservative sich schneller ekeln als Linke zum Beispiel. Finde ich sehr interessant. Ich zum Beispiel habe eine Abneigung von Carsharing. Ich habe es ein paar Mal in Hamburg gemacht. Diese Autos sind immer verdreckt. Sie sind oft kaputt. Das sind jetzt nie Defekte, die lebensentscheidend sind. Aber wenn sie im Hochsommer, wie bei mir war das, und wir haben einen Videodreh gehabt in Hamburg, die Klimaanlage kaputt. Ja, ist nicht so richtig toll. Weil man kann nicht moderieren, wenn die Scheiben unten sind. Das ist zu laut. Das habe ich ständig bei Carsharing. Es gibt aber 20-Jährige, die das nicht stört. Finde ich prima. Mich würde das auf Dauer stören. Also ich glaube, das Auto wird bleiben, weil die Menschen es einfach wollen.
Und niemand will ihnen das nehmen. Niemand will ihnen das Auto nehmen.
Aber Sie sagen ja so schön die letzte Meile. Und ich glaube, wir reden über Probleme, die es vielleicht gar nicht unbedingt gibt. Brauchen wir wirklich ein Gesamtsystem neues? Brauchen wir wirklich eine Steuerung? Ich höre das immer beim autonomen Fahren. Das wäre ja so prima für Rentner oder jetzt eben Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen zum Arzt müssen dreimal die Woche. In Wahrheit ist das Problem aber gelöst über Taxis. Und diese Taxirechnung können diese Menschen dann von der Krankenkasse erstattet bekommen.
Nein, nicht alle. Weiß Gott, nicht alle.
Aber viele. Und Sie glauben doch nicht im Ernst, dass autonome Taxis billiger sind. Das glaube ich keine Sekunde.
Ja, wahrscheinlich nicht. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Sicherlich ist es so, dass es nicht schwarz und weiß gibt, auch in diesem Fall. Es wird künftig Menschen geben, die ein eigenes Auto besitzen, die das auch bezahlen, aber trotzdem Carsharing nutzen, trotzdem die öffentlichen Verkehrsmittel, also die eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes multimodal unterwegs sind und trotzdem ein eigenes Auto besitzen. Wir dürfen uns auch nicht der Illusion hingeben, wenn wir alle Angebote offerieren, dass wir weniger Verkehr haben werden. Wir geben ja denjenigen die Möglichkeit, Auto zu fahren, die sich kein eigenes Auto leisten können. Das merken wir nämlich momentan bei Carsharing. Das hebt sich gegeneinander auf. Lange Zeit hat man gedacht, durch Carsharing könnte man sozusagen Autos einsparen und man könnte eben auch, es wäre weniger Verkehr. Das ist nicht so, das weiß man mittlerweile. Also, es geht tatsächlich darum, wie verknüpfe ich das? Und der ein Auto kaufen will, soll auch künftig eins kaufen. Und der eben nur Carsharing machen will oder den Uber nutzen will oder ein Taxi nutzen will, der wird das auch künftig tun. Wir müssen nur, und da bin ich wieder beim Anfang, wir müssen dieses Auto, diesen Autobaustein vernünftig integrieren in ein gesamtes Konzept. Und das ist eben das Ding. Und da stimme ich auch zu, Land und Stadt wird einen Unterschied machen, vor allem im Hinblick auf die Verkehrsmittelwahl, ja, weil sich eben bestimmte Infrastrukturen im ländlichen Raum gar nicht rechnen würden und die vielleicht auch unvernünftig wären. Aber wir haben eben auch die Voraussetzungen nicht. Und da sind wir wieder bei dem Aspekt, den wir soeben diskutiert haben. Wollen wir mehr Politik oder weniger Politik? Ich glaube, das ist nicht die Frage. Die Politik muss die richtige Politik eben machen und die richtigen Rahmenbedingungen setzen, damit sich eben diese Angebote auch durchsetzen lassen und auch umsetzen lassen.
Die Automobilbauer stehen ja jetzt vor einer schwierigen Aufgabe. Einerseits müssen sie den sich neu entwickelnden Mobilitätsmarkt bespielen und zweitens wollen sie trotzdem weiter Autos verkaufen. Ich habe da auch nochmal so eine Zahl gefunden, da hieß es, 90% des öffentlichen Raumes in einer Stadt, also jenseits der Straßen, geht für Parkplätze drauf. Das ist eine erstaunlich hohe Zahl. Da wäre ja schon eine Lösung weniger Autos oder aber auch kleinere Autos. Also müssen diese Autos immer weiter wachsen wie Dinosaurier, immer breiter, immer fetter, immer mehr Platz, immer länger. Das sind ja Panzer, die mittlerweile unterwegs sind. Wenn man da mal irgendwie ein Auto aus den 80er Jahren daneben stellt, dann denkt man, oh, bist du aber niedlich.
Ja, aber ist der Trend nicht schon vorbei?
Ich weiß es nicht.
Doch.
Nee, ist er nicht. Also in München sind die Erstzulassungen in SUVs steigen weiter dramatisch.
Ja, aber was heißt SUV? Da sind ja kleine dabei, da sind aber auch riesige dabei, ne?
Ja, ja.
Sie sind tendenziell mal ein bisschen größer als die anderen Autos.
Aber wann haben Sie das letzte Mal Q7 gesehen? Zum Beispiel? Also ich sehe nur
Audi Q5, Q7, Q3. Das ist ein Schlachtschiff.
Ich weiß, was es ist.
Ja, aber die Hörer vielleicht nicht. Das übersetze ich ganz gerne mal.
Das Audi-Monster, sagen wir mal.
Das Audi-Monster. Es gibt jetzt noch einen größeren, Q8, wenn Sie das wollen.
Ach Quatsch,
ja, den kenne ich noch gar nicht. Von BMW gibt es auch noch einen größeren und so weiter und so fort. Ja.
Aber ja, das ist eine komische Entwicklung. Also ich meine, diese Autos passen in kein Parkhaus rein. Mhm. Sie passen auch in keine Parklücke rein. Da muss man über zwei Parkplätze parken. Und wenn Sie auf einer engen Straße unterwegs sind, dann sind Sie so unbeweglich wie ein Linienbus.
Also, ja, aber das wird sich ändern. Wie,
kann da nicht in der Autoindustrie auch mal ein Umdenkprozess stattfinden, ja, dass man Auto baut, die genau so klein sind, wie man sie auch braucht?
Sie haben Käufer will's.
Ja, Entschuldigung.
Man denkt ja an die Nachfrage, wenn man ein Produkt anbietet.
Ja, und da sind wir wie bei Angebot und Nachfrage oder Zwang oder Lockerung. Man kann ja auch Regeln einführen, dass allzu lange Autos gewisse Zonen nicht mehr befahren dürfen, so wie jetzt die Stinker.
Dann sind wir wieder bei Verboten. Das würde ich ungern so machen.
Also Sie kennen das aus London, oder? Congestion Charge, wozu hat die geführt? Die Idee war ja, dass man sagt, okay, dann kaufe ich den Toyota IQ mit Hybrid. Ich weiß gar nicht, ob es den gibt, aber es gibt den Auris wahrscheinlich mit Hybrid. Und dann gab es da eben Erlasse von dieser relativ teuren Eintrittsgebühren in die Innenstadt Londons. Und das hat dazu geführt, dass die Leute sich den größten Lexus gekauft haben. Ich glaube, der LS800. Das ist ein Riesending, der aber eben als Hybrid von dieser Zahlung befreit ist. Wunderbar. Gucken Sie nach Tokio. Tokio hat das doch super gelöst mit den K-Cars. Ich glaube, dass das ein Ding ist, was total interessant ist. Ich rede auch mit jungen Automobilstudenten.
Erklären Sie es nochmal ganz kurz, bitte.
K-Cars sind auch entstanden durch eine staatliche Gängelung, aber da hat der, weil einfach Tokio natürlich dieser Moloch.
Ja, wie sehen die aus, die Dinger?
Die haben eine Längenbegrenzung. Ich glaube, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich glaube, 3,15 Meter, sowas. Und auf dieser Plattform müssen sie alles realisieren. Das heißt, selbst Pickup-Trucks sind dann 3,15 Meter lang. Selbst diese Stadtreinigungsautos sind alle auf dieser Norm. Warum? Weil sie dann eine riesen Steuererleichterung bekommen in Japan. Und das hat aber jetzt zu so einer Wahnsinns-Tuning-Szene geführt, wo die Leute eben versuchen, ihre Individualität wieder zu leben in diesem vorgegebenen Rahmen. Das ist zwar ein Verbot, ich bin da auch kein Fan von, aber schön ist eigentlich die Kreativität, die am Ende dabei rausgekommen ist. Und wir haben ja unzählige japanische Autofirmen. Die sind ja noch größer aufgestellt als wir in Deutschland. Wir kennen immer nur Honda, Mazda, Toyota. Es gibt ja wahnsinnig kleine Schmieden da auch. Und wir haben eine unglaubliche Vielfalt. Und die Dinger haben keine Zulassung in Deutschland. Das wäre zum Beispiel mal eine Idee, darüber nachzudenken.
Die werden auch nicht zugelassen bei uns.
Meinen Sie nicht?
Nein.
Warum nicht?
Weil die bei uns nicht zugelassen würden. Ja. Sie würden ja keine Genehmigung kriegen, ja.
Ah, okay. Zu gefährlich beim Autounfall.
Dann bräuchte man ein Tempolimit.
Nein, das brauchen wir nicht.
Was wir jetzt ja gerade sehen, man mag an einer Stellschraube drehen, man dreht an irgendeinem Schräubchen und das gesamte System gerät sofort aus den Fugen und produziert unerwünschte Nebeneffekte. Insofern ist dann tatsächlich die Frage, was tun? Jetzt setzen alle aufs E-Auto. E-Autos sind der Weisheit letzter Schluss. Gleichzeitig weiß man, dass die Dinge umwelttechnisch auch problematisch sind, dass sie auch Umweltschäden hervorrufen. Ist das E-Auto tatsächlich diese Alternative? Ich habe es ja eben eigentlich schon verneint, aber welchen Anteil wird es denn jetzt nehmen? Trotz alledem, weil einfach der Zug in Richtung E-Auto geht.
Vielleicht da würde ich gerne da auch eine Stellung dazu beziehen. Und zwar, ich glaube nicht, dass die Entscheidung bei uns fällt, E-Auto oder nicht E-Auto oder batterieelektrisches Auto. Das wird in den Hauptabsatzmärkten oder die Entscheidung wird in den Hauptabsatzmärkten getroffen und unter anderem oder vor allem in China. Und wir können da schon Technologie offen halten, alles. Aber dann müssen Sie auch daran denken, dann brauche ich eine Infrastruktur für die konventionellen Fahrzeuge, die ja auch noch einige Zeit laufen. Dann brauche ich eine Infrastruktur, also für die eine Ladeinfrastruktur. Und dann brauche ich eben auch noch meinetwegen Wasserstofftankstellen. Und dann möglicherweise gibt es noch die alternativen Kraftstoffe, die man dann möglicherweise auch noch fördern könnte. Dann bräuchte ich noch eine vierte Infrastruktur, die ich aufbauen möchte. Also ich glaube, wir sind momentan schon überfordert, die batterieelektrischen Fahrzeuge zu bedienen. Wenn wir das Fass aufmachen, ich glaube, da werden wir auch nicht glücklich dabei.
Ja, ich bin aber überzeugt, dass die kommen. Also ich habe es auch im letzten Artikel geschrieben, ich habe mit Leuten aus der Industrie gesprochen. Ganz inoffiziell, also gar nicht als Funktion, in meiner Funktion als Journalist, sondern als Privatmann und eben auch Autoliebhaber, das sind die natürlich auch größtenteils. Und die deutsche Industrie ist ja so heftig investiert Ich glaube zwei Sachen. Wir werden das Elektroauto bekommen und wir werden den Verbrenner viel länger behalten, als es auf der Öko-Seite, sag ich mal, erträumt wird. Also wir werden noch jahrzehntelang Verbrennerautos haben, das ist gar keine Frage. Ja. Wir werden aber auch Elektroautos massiv bekommen. Ich persönlich habe damit übrigens auch überhaupt kein Problem. Ich bin ja alle schon gefahren. Also
Im Grunde genommen ist aber auch ein Wasserstofffahrzeug ein Elektroauto. Ja, natürlich. Anstatt der Batterie habe ich eben die Brennstoffzelle drin, vielleicht noch mit einer Pufferbatterie, wenn man so will. Also ich glaube, dass die Automobilhersteller schon so klug sind, ihre Fahrzeuge so zu bauen, dass man sowohl als auch die Plattformen nutzen kann. Aber nochmal, die Zukunft ist im Hinblick auf den Antrieb ist im Prinzip schon vorgezeichnet. Ja, und die Entscheidung ist, glaube ich, nicht zwangsläufig bei uns gefallen.
Nein, in China natürlich. Ja. Aber gucken Sie, China fördert Elektro ja massiv gerade. Ja. Hat aber gleichzeitig die Anbau, also Herr Ihm hat ja eben die Umweltproblematik angesprochen. Sagen wir mal, kleine Kinder, die in Afrika seltene Erden aus dem Boden buddeln, sind sicherlich, wenn man die fragt, werden die nicht begeistert von der Umweltbilanz eines E-Autos. Die Schürfrechte liegen aber größtenteils bei China. Also ich würde da zustimmen, sagen, das Ding wird nicht in Deutschland entschieden, das glaube ich auch.
Am Ende einer solchen Sendung, wo sich so viele Ratlosigkeiten dann aneinander reihen, möchte man ja doch noch mal etwas Versöhnliches, Konsensuales fragen. Und wir Deutschen im Autoland Deutschland, wir sind ein Autoland. Ich glaube, das bestreitet niemand. Und wir haben Freude am Fahren, immer gehabt. Also von den Tagen her, wo die Eltern mit dem Käfer nach Jugoslawien gefahren sind, unter unmöglichen Bedingungen. Und das war ein Stück Freiheit und das ist auch ein Stück Identität. Gibt es denn irgendeine Chance, jetzt fragt der Feuilletonist, sich diese Freude am Fahren irgendwie wieder zurückzuholen? Herr Reindl, vielleicht Sie zuerst.
Ja, ich denke, wir haben auch heute noch Freude am Fahren, wenn wir nicht gerade im Stau stehen oder wenn wir nicht gerade einen Parkplatz suchen. Ich bin eben gegen dieses Schwarz-Weiß-Denken. Wir müssen dem Autobaustein den richtigen Platz geben und dann wird das eben auch wieder Spaß machen.
Herr Bellberg?
Ich glaube, die war eigentlich nie weg, oder? Mal ganz ehrlich. Ich habe jetzt, ich mache ja noch so einen privaten Podcast, dieser kluge Freunde-Podcast. Da habe ich am Samstag eine Aufzeichnung mit einem echten Petrolhead, also einem echten Autoliebhaber.
Ein Benzinkopf.
Ein Benzinkopf, ja, da gibt es leider kein deutsches Wort. Der wesentlich kompetenter ist als ich. Also der hat alte VW-Busse, der restauriert Mofas und hast du nicht gesehen. Und der hat sich jetzt einen gebrauchten Tesla gekauft. Und ist so begeistert, dass ich gesagt habe, mit dem möchte ich unbedingt sprechen. Das wird ja bleiben. Es gibt ja jede Menge Leute, wo wir bei Elektro sind, die alte Porsches auf Elektro umrüsten. Ich habe scherzeshalber gesagt, ich habe einen alten 30 Jahre alten Mercedes gesagt, wisst ihr was, wenn ihr mir das Ding TÜVt, dann baut mir doch da einen Elektromotor ein. Also ich glaube, dass die Freude am Fahren wird immer bleiben. Die war auch eigentlich nie weg, die wurde uns so ein bisschen ausgeredet, aber nochmal, wir haben einen öffentlichen Diskurs in der, früher hätte man gesagt, Intelligenz, ja, böse Zungen hätten gesagt, der schwätzenden Klasse, zu der ich ja auch gehöre, der tendenziell autofeindlich ist. Ich glaube nicht, in der normalen Bevölkerung ist das nie so gewesen. Also die Leute haben Spaß am Fahren, in allen Varianten. Die haben Spaß am schnellen Fahren, die haben Spaß am gemütlichen Fahren oder am luxuriösen Fahren. Es gibt ganz viele Arten von Spaß und die werden auch bleiben, einfach weil da ein Markt ist und dieser Markt wird bedient werden. Und ich habe große Hoffnung auch für die deutsche Autoindustrie. Ich sehe das gar nicht so negativ wie viele Kollegen.
Frau Kramer, Sie haben vorhin das Auto beschrieben als eine Art Wohlfühlstube, eine mobile Wohlfühlstube, in der man sich offensichtlich auch im Stau wohlfühlen kann. Welche Prognose haben Sie für die Freude am Fahren?
Ich bin sicher, dass sie bleibt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie mehr wird, nämlich dann, wenn viele Menschen weniger fahren.
Und diese Freude am Fahren sehen Sie dann aber nur fürs Auto oder für jedes Verkehrsmittel, bis hin zum kleinen Elektroroller?
Die sehe ich für jedes. Also ich meine, wer leidenschaftlich Rad fährt, der wird mit Sicherheit Freude am Radfahren haben. Es wird Menschen geben, die Freude daran haben, im Zug zu sitzen und die Landschaft geht an ihnen vorüber. Also es wird jede Art von Mobilität kann Freude bereiten, bin mir ganz sicher. Ich glaube, der Mensch ist gerne mobil und er will es sein und er will es vielfältig sein. Und wie gesagt, ich bin mir ganz sicher, dass der Spaß am Fahren und am Autofahren bleibt. Und wenn die Straßen nicht mehr so voll sind, haben wir alle mehr Spaß.
Und geben Sie mir noch einen letzten Tipp. Wenn man in seinem Auto sitzt und sich wohlfühlt und denkt, aber alle anderen denken, ich verpeste jetzt die Umwelt, darf ich mich dann noch wohlfühlen?
Ja, dann singe ich mit im Radio und dann fühle ich mich wohl.
Das ist doch ein schöner Schluss. Professorin Caroline Kramer vom Karlsruher Institut für Technologie, Guido Bellberg, freier Journalist für Fokus und Welt und mit einem eigenen Podcast, wie wir eben hörten, und Professor Stefan Reindl, Leiter des Instituts für Automobilwirtschaft in Geislingen. Wir diskutierten zum Thema zwischen Fahrverbot und Raserei. Wohin steuert das Auto? Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.